Ja, vielen Dank. Mit Graziano ein Wochenende zusammen zu sein, ist immer erfrischend, oder? Es ist einfach köstlich und mit Sarah und mit der ganzen Familie. Es ist eine Großfamilie dort, wo sie da oben wohnen und man fühlt sich fast wie in Italien auf der Terrasse dort und überall die Leute, hallo, hallo und überall Grillfeuer und es ist eine besondere Zeit hier gewesen und heute Abend wollen wir euch noch etwas mitgeben für die nächste Etappe, die vor euch liegt und nicht nur für euch als Ganzes, als ganze Gemeinde, sondern auch für jeden Einzelnen. Es gibt manchmal Herausforderungen in unserem Leben, die finden wir unfair. Irgendwie ist es einfach nicht in Ordnung. Ja, da ist der die Hürde, da ist die Herausforderung, der wir gegenüberstehen, einfach übermächtig und viel zu groß. Und wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Das ist gemein. Das ist nicht die gleiche Gewichtsklasse. Das ist nicht die gleiche Altersklasse. Nicht die gleiche Erfahrung. Und was passiert einem, wenn man so einer überwältigenden Herausforderung gegenübersteht? Dann kann man den Mut verlieren. Dann kann man irgendwie die Flügel strecken und sagen, es gibt keinen Weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Letztes Jahr im Sommer hatten wir ein großes Bundescamp unserer Roll Ranger Arbeit in Thüringen. War irgendjemand da in Thüringen? Einer war da, okay. Febe und ich waren auch an einem Tag dort und haben das Camp besucht und hatten auch das Privileg, in der Leiterrunde teilzunehmen. Und dort hat dann Martin Seiler und das Team, das Leitungsteam von den Roll Rangern, so erklärt, was sie so machen. Und danach gab es eine Aussprache und die Pastoren, die da waren, das war eine Pastorenrunde, durften dann Fragen stellen. Und dann kamen so Fragen wie, Martin, ja, wir würden ja gerne diese Roll Ranger Arbeit bei uns aufbauen, aber die Kinder, die wohnen zu weit verstreut hier im Land, wir kriegen die nicht alle irgendwie in das Gemeindehaus rein. Was sagst du dazu? Und Martin sagte, es gibt eine Lösung. Der Nächste fragte, ja, wir würden ja gerne diese Arbeit aufbauen und auch erweitern, aber wir haben zu wenig Mitarbeiter. Wie sollen wir das machen, Martin? Und Martin sagt, es gibt eine Lösung. Und der Dritte meldet sich und sagt, ja, die Gemeinde unterstützt uns nicht so richtig. Die Stimmung in der Gemeinde ist einfach nicht ausreichend, um das Ding nach vorne zu bringen. Was sollen wir tun? Es gibt eine Lösung. Und ich könnte jetzt Fortsetzung machen, immer wieder dieser Ausruf, immer wieder diese Ermutigung von Martin, Leute, wir sind Leiter und die Haltung eines Leiters sollte immer die sein, es gibt eine Lösung. Amen. Total wichtig und nicht nur Leiter sollten diese Haltung, diese Herausforderungen annehmen, wenn Schwierigkeiten da sind, sondern eigentlich jeder Mensch, der mit Gott lebt. Wer mit Gott lebt, der weiß, es gibt immer eine Lösung, stimmt's? Und auch gerade dann, wenn die Dinge uns über den Kopf wachsen wollen. Und heute Abend möchte ich euch so 5 Dinge mit auf den Weg geben. 5 Überzeugungen, Grundhaltungen, die notwendig sind, um auch übermächtige Herausforderungen zu meistern und mit Gott am Ende siegreich zu sein und das Problem auch zu überwinden. Einen anderen Text könnte man da besser nehmen als einen Text aus der Lebensgeschichte von David. Und ich möchte euch ein paar Verse lesen aus dem 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 32 bis 50. Ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich lasse einige Verse aus, aber ich gehe davon aus, dass viele von euch diese Geschichte kennen. David und Goliath ist bekannt, oder? Ich versuche so zumindest das Größte hier noch mit einfließen zu lassen. Aber ich lese erstmal einige Verse. Hier geht es los in Vers 32. Also die Situation, der König Saul ist herausgefordert worden von den Philistern, die einen Teil des Landes besetzt haben und die Israeliten bedrücken und in Abhängigkeit bringen wollen. Und die stehen sich schon seit Wochen jetzt gegenüber, die Schlachtreihen, die einen hier, die anderen dort. Und irgendwie gibt es keine Entscheidung. Und auf der anderen Seite, bei den Philistern, gibt es einen Mann, der heißt Goliath. Und dieser Mann war 3,20 Meter groß. Also so ähnlich wie das, was wir eben hier gesehen haben vom Verhältnis. Ne? So ein Typ. Und der sagte, machen wir die ganze Sache doch kurz. Warum sollen wir uns alle hier gegenseitig den Kopf einschlagen? Wir machen es einfach so. Einer von euch kämpft und einer von uns kämpft. Und der von uns bin ich. Wer kommt und kämpft mit mir? Jetzt lese ich. Und David sprach zu Saul, wegen dem Riesen Goliath da, lasse doch keine den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Denn dein Knecht hütete die Schafe deines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und David nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach, tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche, nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und erlegte ihn. Eine bekannte Geschichte, nicht wahr? Und immer wieder unglaublich inspirierend, mutmachend und motivierend. David wird hier als ein Mensch dargestellt, der einer von uns ist. Der gehört überhaupt nicht zu den Schlachtreihen. Der war gar kein Soldat, der war gar nicht aufgestellt. Der kam nur zufällig vorbei, um ein paar Butterbrote zu bringen für seine Brüder, die auch in diesem Krieg beteiligt waren, und hörte, was da los war. Schon seit Tagen, seit Wochen geht die Sache nicht voran. Und er denkt sich mit: Das kann doch nicht wahr sein. Der Kerl, der da verhöhnt jeden Tag hier die Schlachtreihen Gottes, da muss doch mal was passieren. Das geht doch gar nicht. Und er bietet sich also an und zieht in den Kampf. Und er hat ein Geheimnis. Er hat etwas, was die anderen nicht haben. Er hat nämlich 5 Grundüberzeugungen, und diese Grundüberzeugungen, die hat er in seinem kurzen Leben gelernt und verinnerlicht. Und diese 5 Grundüberzeugungen, das sind quasi diese 5 Steine, die er da reinsteckt in seine Hirtentasche. Wir wollen diese Grundüberzeugungen einfach mal mit diesen Steinen identifizieren. Es sind Haltungen, es sind Überzeugungen, es sind Einstellungen, die uns helfen werden, in diesem Leben erfolgreich zu sein. Amen. Der erste Stein, den er in die Hand nimmt, ist der Stein der Überzeugung, dass dieser Riese, der dort dem Volk gegenübersteht, kein dummer Zufall ist. Die anderen Krieger, die dort da in den Schlachtreihen waren, die haben sich gedacht: Das ist ja richtig gemein. Also ich meine, mit einem anderen zu kämpfen im Krieg ist relativ normal. Darauf haben wir uns ja eingestellt. Aber dass so ein Riese kommt, darauf haben wir jetzt nicht eingestellt. Das war eigentlich nicht zu erwarten. Die Nummer ist eigentlich zu groß. Und David hat eine andere Einstellung. Er sagt: Nö, ich bin überhaupt nicht überrascht, dass da so ein Riese kommt. Ich habe damit gerechnet, dass eine überwältigende Herausforderung da ist. Denn ich habe auch schon in meinem Leben bislang überwältigende Herausforderungen erlebt. Der Löwe und der Bär, da wären die meisten davongelaufen. Ich nicht. Die Herausforderung war viel zu groß. Und ich habe die trotzdem gemeistert. Lasst uns mal überlegen, wie es uns in unserem Leben geht. Ich bin jetzt knapp über 50. Und wenn ich so zurückschaue, die letzten 30 Jahre, ich bin jetzt 30 Jahre so mit Jesus unterwegs, muss ich sagen, da sind in den 30 Jahren Sachen passiert, die hätte ich mir am Anfang nicht träumen lassen. Ist irgendjemand hier nicht länger unterwegs, der auch denkt: Also, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, ich weiß nicht, ob ich den Weg angefangen hätte. Ich habe mich in einer Gemeinde für Jesus Christus entschieden, wo alle, die zur Gemeinde gehörten, von der Straße hineinkamen in die Gemeinde. Es gab überhaupt gar keine Gemeinde. Wir haben einfach alle jetzt irgendwie so da angefangen, so aus dem Stegreif. Keine Traditionen, keine verstaubten Überzeugungen oder Gottesdienste. Alles war frisch, alles war ja irgendwie existenziell, und das war total auferbauend. Alle Menschen entschieden sich zum allerersten Mal für Jesus. Wir hatten ein einziges Auto in der Gemeinde, und das war das Auto vom Pastor, ein alter Zastava, kennt kein Mensch mehr, das jugoslawisches Fabrikat gewesen, und das war ständig kaputt. So sah es aus in der Gemeinde. Alles junge Leute, so um die 20, die eine Erstentscheidung für Jesus treffen und existenzielle Veränderungen erleben. Das war total inspirierend. Das ist total spannend, total schön, wenn Menschen zum allerersten Mal ihr Leben Jesus geben und dann auch ihr Leben ordnen und neu anfangen, ihr Gedenken verändern, ihr Verhalten verändern. Wow. Da war ich also eine Zeit lang drin, das war super, und ich dachte: Ich bin in der Bewegung Gottes. Wir werden die ganze Welt verändern. Endlich habe ich mal Christen gefunden, mit denen man richtig was anfangen kann. Da passiert ja was. Ja, und dann bin ich zum Studium umgezogen in eine andere Stadt. Und ja, dann musste ich mir eine Gemeinde suchen. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Diese Gemeinde, die ich dann besuchte, die war schon alt, Jahrzehnte. Und die Jugend, die dort die jeden Freitag versammelte oder am Samstag, waren 40 junge Leute. Die meisten guckten immer auf ihre Uhr, wann es endlich fertig ist, damit sie dann rausgehen können in die Kneipen, in die Discos und sonst irgendwo hin. Die hatten eigentlich gar keinen Bock, da zu sein. Die mussten kommen, weil ihre Eltern sie gezwungen haben. Das war also ziemlich herausfordernd für mich, weil ich was ganz anderes gekannt habe. Und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass Leute so viel Mühe haben, in die Gemeinde zu gehen, dass es ihnen so schwer fällt, eigentlich, dass sie gar keinen Bock haben darauf. Ja, das war eine riesige Herausforderung für mich. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war nur das Erste, was ich erlebt habe. Das war ein echter Riese und ich hätte es fast nicht geschafft. Nach einer Weile habe ich dann auch eine Phase durchlaufen müssen, die mich wirklich aus dem Rennen geworfen hat. Plötzlich habe ich Angstzustände gekriegt, Depressionen. Ich war da auf der Bibelschule mit Graziano zusammen. Da kann man auch schon mal, ja okay, aber das war jetzt nicht der Grund. Es war wirklich ein richtiger Kampf und ich wusste nicht, was los ist mit mir. Es hätte fast aufgegeben und ich konnte mir das nicht erklären. Wo kommt denn das her? Das ist, ja, dass es Herausforderungen gibt. Ja, aber so groß, dass ich nachts aufwache und schweißgebadet bin und Angstzustände habe. Nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, nicht einen Monat, nicht zwei Monate. Das ging ganz lange. Dann haben wir geheiratet, Febe und ich. Und dann nach 8,5 Monaten kam das erste Kind. Es kam 2 Wochen zu früh. Und nach einigen Monaten stellte sich heraus, da war unser Sohn gerade 9 Monate alt, dass er einen Krebstumor hatte, hier in der Leber. Wir waren frisch verheiratet, wir haben solche Probleme nicht gekannt vorher, wir wussten nicht, was wir machen sollen und es war wirklich wie ein Riese. Wie soll man damit fertig werden? Später haben wir in der Gemeindearbeit schwierige Zeiten erleben müssen, wo wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben, nicht richtig verstanden. Wir haben eine Gemeindespaltung erleben müssen. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass mir sowas passiert. Alles Riesen, die einen umhauen können. Und wenn ihr jetzt eure eigene Geschichte damit reinnehmt, hier sitzen bestimmt viele, die sagen könnten, ja, das ist wirklich zu much für mich gewesen. Da sind Leute krank geworden in meiner Familie. Ich wusste nicht, wie ich damit fertig werden soll. Ich habe meine Arbeit verloren. Leute haben mich enttäuscht. Ich bin verlassen worden. Meine Ehe ist zerbrochen worden. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Wir waren doch Christen. Wie konnte das passieren? Ich denke an manche Kollegen, die aus dem Rennen geflogen sind, weil sie Burnout bekommen haben und einfach nicht mehr weiter konnten und plötzlich gemerkt haben, meine Kraft reicht nicht mehr aus. Wie kann denn das sein? Ich lebe doch mit Gott. Warum kann ich nicht mehr? Riesen, Herausforderungen, die zu groß sind. Und jetzt kommt dieser David und trifft auf so eine Atmosphäre, auf so eine Stimmung dort bei den Soldaten von Israel, die alle so eine Empfindung haben, das ist einfach unfair, das ist zu viel, das können wir gar nicht schaffen, das ist doch ungerecht, der Mann ist 3,20 Meter, das ist doppelt so groß wie jeder Einzelne von uns, das kann doch nicht funktionieren, wie soll das gehen? Und David sagt, ihr macht einen großen Fehler, ihr rechnet nicht damit, dass Dinge kommen, die viel größer sind als ihr. Und deswegen werdet ihr jetzt auch nicht fertig mit der Herausforderung. Ich persönlich bin nicht überrascht, dass das kommt. Ich persönlich habe solche Herausforderungen schon erlebt mit dem Löwen und mit den Bären. Die waren viel zu groß für mich. Ich habe es trotzdem geschafft. Und ich sage euch, es gibt eine Lösung. Solche Riesen sind keine Zufälle. Die gehören zum Leben dazu, genauso wie Löwen und Bären einfach zur Schöpfung dazugehören. Die rennen einfach da draußen rum. Das ist kein Zufall, dass die da sind. Das sind nicht irgendwie böse Gemeinden von irgendjemandem. Die sind einfach da. Das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir nicht die richtige Einstellung haben, wenn wir denken, ja, auf dem Niveau, das muss ja so bleiben, mehr geht ja nicht, dann werden wir definitiv Probleme haben, wenn es richtig dicke kommt. Die richtige Haltung ist, ich bin nicht überrascht, wenn es schwerer wird, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe damit gerechnet und ich bin darauf eingestellt und ich habe innerlich den inneren Glauben und die innere Überzeugung, es gibt eine Lösung dafür. Wenn es einen Riesen gibt, gibt es auch eine Lösung für ihn. Ich bin nicht überrascht und ich bin nicht deprimiert. Das ist der erste Stein, diese Überzeugung. Kein Riese ist einfach nur ein dummer Zufall. Es gibt eine Lösung. Die zweite Überzeugung, die David ausmacht und ihn auszeichnet, ist, kein Riese geht von alleine. Offensichtlich hatten das die anderen Kameraden im israelischen Lager tatsächlich gedacht. Der fordert uns ja jeden Tag raus, wer kommt und kämpft mit mir? Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche. Und die haben wahrscheinlich gedacht, irgendwann wird er einfach aufhören. Wenn keiner kommt, dann wird er nach Hause gehen wahrscheinlich. Wir sagen ja, okay, Patt, unentschieden, wir gehen alle nach Hause oder wie? Was haben die sich eigentlich vorgestellt? Dass das irgendwann mal aufhört? Ich sage dir, kein Riese geht von alleine. Und das wusste der David. Der Goliath wird nicht einfach irgendwann abziehen, weil er denkt, naja, will keiner mit mir kämpfen. Sondern je länger er da steht und je länger er das Volk herausfordert, desto weniger Mut werden sie haben. Desto schlimmer wird es werden. Jeder Tag, wo das noch länger so geht, jeder Tag macht es noch schlimmer. Es muss etwas passieren. Wir können das nicht einfach laufen lassen. Es muss eine Lösung geben. Einer muss sich diesem Mann entgegenstellen. Wisst ihr, in unserem Leben ist es so wichtig, dass wir Probleme, die da sind, nicht einfach ignorieren und aussitzen und sagen, naja, irgendwann wird es schon vorbeigehen. Das funktioniert nicht. Sage dir, wenn in deiner Ehe gerade eine schwierige Zeit ist, sitz nicht einfach rum und denk dir, wird schon wieder vergehen. Die wird sich schon wieder beruhigen. Die wird schon wieder runterkommen. Oder er wird schon wieder zurückkommen. Oder er wird wieder wahrscheinlich die nächste Woche mehr Zeit haben für mich. Das kommt nicht von alleine. Sondern man muss das Problem anpacken. Wenn es auf deiner Arbeit schwierig ist und dein Job fordert dich so heraus, dass du ganz viel Kraft verlierst und du merkst, es wird immer weniger. Ich lebe schon von der Substanz. Dann ist es wichtig, dass du handelst. Je länger du wartest und nichts tust, desto schlimmer wird es werden. Ich habe eben über Burnout gesprochen. Ich denke an einen Freund von mir, ein wirklich wunderbarer Mann Gottes, der sich viel zu lange einem Arbeitsumfeld ausgesetzt hat, was ihn zerstört hat. Er hat permanent, Jahr für Jahr, Kraft verloren. Und hat auch gemerkt, dass er Kraft verliert. Aber er hat keine Entscheidung getroffen, seine Situation zu verändern. Und irgendwann war es so schlimm, dass er nicht mehr konnte. Er konnte nicht mehr aufstehen aus dem Bett. Er kam nicht mehr hoch. Erste Therapie. Er kehrt zurück in den alten Trott, in die alten Umstände. Und es ist das Gleiche wieder passiert. Zweite Therapie. Und irgendwann konnte er gar nicht mehr. Wie traurig, was für ein wunderbarer Mann Gottes. Aber er hätte rechtzeitig handeln müssen, um sein Umfeld zu verändern. So wichtig, diese Situation nicht zu lange anstehen zu lassen. Wisst ihr, manchmal machen das Menschen so, wie dieser Mann, der einen treuen Hund hatte. Dieser treue Hund war an der Kette unten im Hof und eines Nachts fing er an zu bellen und er bellte und bellte. Das ging eine halbe Stunde, das ging eine Stunde und der Mann oben im Bett, der war so genervt, dass sein Hund einfach keine Ruhe geben wollte, dass er aus dem Bett gesprungen ist, ist an den Schrank gegangen, hat seine Schrotflinte geholt und hat den armen treuen Hund einfach totgeschossen. Und dann hat er sich wieder ins Bett gelegt, hat sich gedacht, endlich ist wieder Ruhe. Und die Einbrecher freuten sich, dass der Hund nun tot war, stiegen ins Haus ein und raubten den Mann völlig aus. Genauso handeln wir oft. Die Warnsignale, die da sind, die schlagen wir einfach tot. Wir wollen uns den Wahrheiten nicht stellen. Es wird schon wieder aufhören. Und dann kommt es über uns. Es ist so wichtig, rechtzeitig zu handeln und die Warnsignale nicht einfach wegzuschieben. Jeder Tag, den es länger geht, ist ein Tag, wo es schlimmer wird. Deswegen sagt David, wir müssen handeln. Er nimmt den Stein in die Hand. Er sagt, dieser Riese geht nicht von alleine, aber es gibt eine Lösung und ich werde ihm entgegengehen. Diese Haltung ist extrem wichtig. Das war der zweite Stein, den er in deine Tasche gesteckt hat. Und genau das ist, was wir brauchen. Duck dich nicht weg, sondern handle. Und ich sage dir, es gibt auch eine Lösung. Amen. Die dritte Überzeugung, die er in den dritten Stein quasi reinpackt, ist, kein Riese darf ungestraft Gottes Ehre verspotten. Als der David diesen Goliath da hört, welche Worte der in den Mund nimmt. Ich verspotte euch, ihr seid Feiglinge, ihr wollt Gottes Leute sein, ich lach euch aus. Euer Gott ist schwach. Ihr seid die Schlachtreihen Gottes, ich lache darüber. Er hat sie verspottet, Tag ein und Tag aus. Als David das hört, da geht es ihm ans Herz, er denkt ihm, boah, was erlaubt er sich? Der verspottet Gott. Das geht nicht gut. Gott lässt sich nicht spotten, sagt es auch im Neuen Testament. Ne? Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Das ist eine ernste Geschichte. Mit Gott sollte man sich lieber nicht anlegen. Und wer sich mit uns anlegt, das ist die Botschaft eigentlich hier, wer sich mit dir anlegt, tastet Gottes Augapfel an. Denn das Problem von Goliath war nicht nur, dass er Gott verspottet hat, sondern hier heißt es, er hat die Schlachtreihen Gottes verspottet. Ja, wer sind denn die Schlachtreihen? Das bist du. Und das bin ich. Das sind wir. Wir sind die Männer und die Frauen Gottes. Wisst ihr, was das mit mir macht, diese Überzeugung? Ich denke mir dann immer wieder, wenn es mir übel ergeht und jemand mich in die Ecke drängt, unverschuldet natürlich, klar, man kann ja auch Dinge provozieren, aber wenn einfach solche Dinge passieren, denke ich immer, das wird Gott nicht einfach zulassen. Ich bin gespannt, was Gott tun wird. Das wird nicht gut gehen für den anderen. Ich gehöre zu Gott und Gott wird für mich streiten. Das ist meine feste Überzeugung. Kein Riese darf ungestraft die Ehre Gottes verspotten. Wisst ihr warum? Weil deine Niederlage auch Gottes Niederlage ist. Erinnert euch an die Geschichte von dem Volk Israel, als sie in der Wüste sind, von Ägypten nach Kanaan. Und die waren am Murren, die waren am Zweifeln, die hatten keinen Bock mehr weiterzugehen. Und irgendwann mal sagte Gott zu Mose, Mose, komm mal auf den Berg, ich habe mal ein Gespräch mit dir zu führen. Und als er dann oben ist, sagt er, weißt du was, Mose, die Leute, die nerven mich. Immer diese mürrische Art, immer dagegen sein. Weißt du, ich habe die Schnauze voll. Weißt du, was wir machen? Wir lassen die einfach in der Wüste und wir zwei fangen nochmal ganz von vorne an. Wir gründen ein neues Volk Gottes. Bist du einverstanden? Und Mose hätte ja jetzt an dieser Stelle sagen können, super, endlich kriege ich den ganzen Laden mal hier los. Die nerven nämlich nicht nur Gott, die nerven auch mich. Ich bin schon völlig fertig, ich kann nicht mehr. Aber was sagt Mose? Er sagt, Gott, das kannst du nicht machen, unmöglich. Warum? Hey, das fällt auf dich zurück. Die Völker werden sagen, dieser Gott, der sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat in die Wüste, der schafft es nächstes Jahr auch ins verheißene Land zu führen. Diesen Gott brauchen wir nicht. Gott, hast du daran gedacht, dass es auf dich zurückfällt? Und Gott sagt, nee, stimmt, gute Idee, danke. So war es natürlich nicht, ja. Gott hat es schon gewusst, aber er wollte, dass Mose selber, dass bei ihm der Groschen fällt und dass er merkt, was Gott angefangen hat, das führt auch zu Ende. Wenn Gott mit dir nicht zu seinem Ziel kommt, fällt es auf Gott selbst zurück. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und die sollten wir ganz tief verinnerlichen. Weißt du, wenn dein Leben misslingt, und wenn andere Menschen zu einem Ergebnis kommen in ihrem Nachdenken über dein Leben. Und diese Frau hat immer an Gott geglaubt. Und jetzt geht es ihr so dreckig. Ich glaube, dass mit diesem lieben Gott, das stimmt alles nicht. Das kann nicht sein. Das kann Gott nicht auf sich sitzen lassen. Das tastet die Ehre Gottes an. Wenn dein Leben bar runtergeht und andere Menschen sagen, na, mit diesem lieben Gott, das funktioniert sowieso nicht. Dem geht es auch nicht besser als mir. Das kann nicht sein. Das ist die feste Überzeugung von David, der sagt, kein Riese darf ungestraft Gottes Ehre verspotten. Wenn dein Leben runtergezogen wird, dann macht das was mit Gott. Und das ist die Überzeugung von David. Nein, die Ehre Gottes darf nicht mit Füßen getreten werden. Vor Jahren gab es einen christlichen Geschäftsmann. Nach 35 erfolgreichen Geschäftsjahren wird er in den Konkurs reingetrieben, weil einer seiner Zulieferer, einer der größeren Kunden, nicht mehr zahlen konnte. Zahlungsverzug kann auch den besten Kaufmann und den besten Mechaniker und die beste Firma völlig runterreißen, unverschuldet. Und genauso war es auch bei ihm. Er war immer gläubig, hat immer gebetet, eine Familie versorgt und jetzt auf einmal wird er unverschuldet reingerissen und er muss zum Konkursrichter gehen, Konkurs anmelden. Er sitzt heute morgens im Büro und denkt sich, Mann, ist das bitter. Die Firma ist am Ende, ich habe kein Geld mehr, wird mir alles weggenommen werden. OHG, ne? Quasi nicht GmbH, sondern alles. Mein Haus ist weg, Mein Erspartes ist weg, alles futsch. Ich muss meine Kinder von der christlichen Schule runternehmen, weil ich die nicht mehr bezahlen kann. Meine Altersvorsorge ist weg und 35 Jahre sind schon rum. Ich habe bloß noch 10 Jahre. Ihr versteht, ziemlich schwierig. Da sitzt du also da und da kommen ihm die Tränen. Er ist völlig frustriert. Und während er so eine Weile da so über sich selbst geheult hat, fällt ihm plötzlich ein, aber eins ist auch wahr. 35 Jahre, meine Ehe hat gehalten. Gott sei Dank. Meine Kinder sind auch ganz gut unterwegs. Und ich bin auch gesund geblieben. Und ich bin fair geblieben, bin nicht unfair geworden. Eigentlich, ich bin auch nicht krank geworden. Gibt auch viel Grund zum Danken. Und er hält sich seine innere Lage schon wieder auf. Und während er gerade so dabei war, Gott zu preisen für all das Gute, klopft es an die Tür herein. Und dann kommt sein größter Konkurrent in der Stadt in die Tür rein und sagt, Herr sowieso, ich habe gehört, Sie müssen Konkurs anmelden. Ja, leider, ich bin reingerissen worden. Da sagt der größte Konkurrent, das kann nicht sein, das können wir nicht zulassen. Sie haben doch immer eine gute Arbeit gemacht, das geht nicht. Ich habe was mitgebracht. Zieht einen Scheck raus, mit einem recht großen Betrag drauf, hält ihm diesen Mann hin und sagt, würde das irgendwas helfen? Er schaut auf die Zahlen, denkt sich, das gibt's ja gar nicht. Ein Riesenbetrag gesagt, ja, das würde alles verändern. Nehmt ihr den Scheck, auf Wiedersehen. Ist das gut? Das finde ich großartig. Gott ist gut. Wenn Gottes Ehre mit Füßen getreten wird, dann kann das Gott nicht gefallen. Und deswegen sagt David, kein Riese kann ungestraft Gott verspotten. Gott hat eine Lösung. Es muss eine Lösung geben. Der vierte Stein, den David mit dabei hat, heißt, kein Riese wird aus eigener Kraft besiegt. Eine ganz, ganz wichtige Überzeugung. Alle sollen erkennen, heißt es hier in Vers 47, Gott rettet nicht durch Spieß und Schwert, sondern der Kampf ist des Herrn. Gott rettet nicht durch Schwert und Spieß, sondern der Kampf ist des Herrn. Schaut mal, da ist so ein Mann, der schwer gerüstet ist. Eine Riesenlanze, Riesenschwert und dann ist so ein kleiner Hirtenjunge mit einer Schleuder und ein paar Steinen. Das passt irgendwie überhaupt nicht, oder? Und genauso soll es auch sein. Gerade diese Unverhältnismäßigkeit macht ja deutlich, wenn jetzt der Kleine gewinnt, dann ist es deutlich, dass nicht er deine Kraft gewonnen hat, sondern dass Gott mit ihm gewesen ist. Und darum geht es. David wusste, mit meinen Schleuderkünsten werde ich es nicht schaffen. Das weiß ich ganz genau. Aber Gott ist mit mir. Und deswegen bin ich sicher, dass ich es schaffen werde. Nicht wegen meiner Technik, nicht wegen der Schleuder, nicht wegen dem technischen Vorsprung oder sonst irgendwas, sondern weil Gott mit mir ist. Schau, das ist auch so wichtig für das Gemeindeleben. Heute Morgen waren wir in der Gemeinde, die es ein bisschen anders macht als hierher. Dann waren wir in einer anderen Gemeinde, die haben uns angeguckt, nur das Gebäude, die machen es auch wieder ein bisschen anders. Und wir könnten jetzt rumgehen und fragen, was ist eigentlich das Erfolgsmodell? Welche Kirchenart ist definitiv diejenige, die immer funktioniert? Ich sage euch, ihr werdet keine finden. Es liegt nicht am Modell, sondern es geht immer darum, dass Gott mit einer Church ist. Und dass wir auf der Seite Gottes sind, dass unser Leben in Ordnung ist, sodass Gott sich zu uns bekennen kann. Darum geht es. Zu wissen, ich bin mit Gott. Das Wichtigste, was du tun kannst, wenn du herausgefordert bist, das ist meine dringende Bitte an dich. Überprüf dein Leben. Ist mein Leben im Licht? Habe ich noch eine Rechnung offen mit irgendjemand? Muss ich mich noch irgendwo entschuldigen? Kann ich vor Gott bestehen? Kann ich vor der Welt bestehen? Habe ich noch irgendwelche Geheimnisse, die nicht in Ordnung gebracht sind? Bring's in Ordnung. Wenn dein Leben im Licht ist, wenn du mit Gott in Ordnung bist, dann kann kommen, was kommen will. Wenn Gott mit dir ist, muss auch der größte Riese einknicken. Amen. Das ist so entscheidend. Und das wusste David. Es geht nicht um eine Schleuder. Es geht nicht um den Spieß. Es geht darum, dass Gott mit mir ist. Und ich weiß, Gott ist mit mir. Denn mein Leben ist im Licht. Mein Leben ist in Ordnung. Das fünfte. Kein Riese ist unbezwingbar. Nun habe ich ja einige Überzeugungen schon mitgeteilt. Und es könnte der eine oder andere sagen, ja, so im Allgemeinen so. Ja, so im Grundsätzlichen würde ich dir ja zustimmen. Das stimmt schon. Aber es gibt auch Herausforderungen. Da ist es definitiv besser, dass man sich arrangiert. Ja, ich habe eigentlich ein Bild mitgebracht von 1989, den Tiananmenplatz, den Platz des himmlischen Friedens. 1989 war auch in China einiges los. Bürger gingen auf die Straßen, wollten das System verändern und dieses Bild wurde bei dieser Gelegenheit aufgenommen. Einer der Demonstranten stellt sich demonstrativ gegen diese Panzer, die da anrollen, will die aufhalten. Die Sache ist ja nicht gut gegangen, wir wissen es. Sie wurden nachher tatsächlich überrollt, die Demonstranten. Und wenn wir das alles so wissen, dann könnten wir zu dem Ergebnis kommen, ja, im Großen und Ganzen hat der Prediger ja schon recht, was der Olbner sagt, das stimmt schon so, aber es gibt auch Dimensionen, wo es dann irgendwann auch mal gut ist. Ne? Also es gilt im Allgemeinen, aber nicht im Speziellen. In meinem Fall trifft es nicht so zu. Manchmal ist es besser, sich zu arrangieren. Klingt sehr, sehr vernünftig, klingt sehr, sehr gut. Aber ich sage euch eins. Historiker haben immer einen Vorteil. Und Leute, die die Zeitung lesen, auch. Soll ich euch was sagen? Das tausendjährige Reich von Adolf Hitler hat 12 Jahre gedauert. 12 Jahre, dann war Schluss. Der Kommunismus, der unser Land geteilt hat, 40 Jahre, lange Zeit. Lange Zeit. Aber dann kam der 9. November 1989 und die Mauer ist gefallen. Amen. Wir denken an Südafrika. 40 Jahre Apartheidspolitik. Ein ungerechtes Regime. Rassentrennung, Rassendiskriminierung. Und irgendwann kommt der weiße Premier Leclerc auf die Idee, ich probiere es mal anders. Nicht mehr konfrontativ, ich versuche den Dialog. Und lässt den größten Feind des weißen Apartheidsregimes nach 27 Jahren aus dem Knast raus und holt ihn aus der Insel darunter und Robben Island und sagt, du bist wieder frei. Und dieser Mann ist 4 Jahre später der erste schwarze Präsident von Südafrika. Nelson Mandela kommt nach 27 Jahren wieder raus. Wer hätte das gedacht? Und übernimmt sogar die Herrschaft ohne Bürgerkrieg, ohne großes Blutvergießen, wird dieses Land reformiert. Ich sag euch, kein Riese ist zu groß, jeder Riese ist bezwingbar. Könnt ihr Amen sagen dazu? Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass uns manchmal die Dimensionen erscheinen uns zu groß. Aber die Wahrheit ist, letztlich hat noch kein Unrechtsregime auf Dauer Bestand gehabt. Und letztlich kann auch keine Bedrohung in deinem Leben, so groß sie auch sein mag, auf Dauer den Sieg davontragen. Wenn du nur diese Haltung in deinem Herzen hast, es gibt eine Lösung. Und dazu möchte ich uns heute Abend einladen. Und so langsam in die Zielgerade einbiegen, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Eines meiner Lieblingslieder, was wir natürlich heute nicht mehr singen, ist von Martin Luther und stammt aus der Reformationszeit. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Einige von den Älteren werden es noch kennen. In einem Vers heißt es dann folgendermaßen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich auch immer stellt, tut er uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen.